Wir haben 4 Sonntage darüber gesprochen, was eigentlich das Evangelium der Gnade ist. Und oft hört man, dass Jesus ist auf die Welt gekommen, er ist für unsere Schuld und Scham am Kreuz gestorben. Und deswegen können wir ein Ja zu ihm haben und in dieser Welt ohne Sünde, ohne Scham leben. Und er setzt uns frei und er ist auferstanden. Deswegen haben wir auch eine Ewigkeitsperspektive. Das ist so das, was man oft sagt als Christen oder vielleicht mit anderen Worten. Aber das Evangelium seiner Gnade fängt viel früher an. Und vielleicht habt ihr das gesehen, wir haben diese Karten gemacht. Und da ist das nochmal zusammengefasst und da ist ein QR-Code drauf zu den Predigten hin. Weil das Evangelium seiner Gnade beginnt mit den ersten Worten in der Bibel in Genesis 1. Gott ist durch die Bibel hindurch ein guter, gnädiger Gott. Und heute möchten wir, ihr könnt das gerne mitnehmen, ihr könnt noch mehrere mitnehmen und eure Nachbarn, wenn ihr mögt, in den Briefkasten stecken. Aber heute möchten wir jemandem zuhören, der in einer Organisation arbeitet, die mit verfolgten Christen zusammenarbeitet. Menschen, die in anderen Ländern leben, wo das nicht selbstverständlich ist, den Glauben zu teilen oder zu leben oder gar mit irgendjemandem darüber zu sprechen, hinter verschlossenen Türen oder also gar nicht. Oder es gibt halt verschiedene Gründe und er wird uns damit reinnehmen. Und die Frage, die wir, glaube ich, ein bisschen mit reinstellen wollen, ist, was kostet uns dieses Evangelium der Gnade? Was kostet es andere Menschen, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen? Und was bedeutet das auch für uns heute? Und deswegen möchte ich den Text lesen, den wir dazu ausgesucht haben. Und ich brauche Hannas Bibel dafür. Und ich möchte euch einladen, zur Textlesung wie immer aufzustehen, aus Ehrfurcht vor dem, woran wir glauben und uns orientieren. Römer 1. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ihr mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischen Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Dies ist das Wort des Herrn. Dank sei dir Gott.
Ja, ich freue mich, bei euch zu sein, weil ich merke, dass Gott es auch vorbereitet hat. Was die Lotte sagte, dass wir heute raus aus der Box kommen, dass wir einen größeren Raum brauchen, dass wir anders anfangen zu denken, das ist wirklich etwas, was ich mit Open Doors jeden Sonntag mache. Ich bin also jeden Sonntag unterwegs in Kirchen und Gemeinden und erzähle von den Geschwistern weltweit in Verfolgung, also von Christen weltweit. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier in Europa, Nordamerika eher so eine Randgruppe sind. Die meisten Menschen dieser Erde, sind über 75% der Menschen der Erde, erleben, dass in ihrem Land Christen verfolgt sind. Sie sehen das vielleicht nicht, weil man vielleicht in einem Bundesstaat in Indien ist, wo man nicht hineinschaut, nach Manipur zum Beispiel oder andere Bundesstaaten in Indien, wo Verfolgung ist. So, du nimmst es vielleicht nicht unbedingt wahr, aber 3/4 der Bevölkerung dieser Welt erleben, dass in ihrem Land Christen verfolgt werden. Und das ist, was wir tun, wo wir aufmerksam machen, wo wir nicht sagen, ey, das ist die Arbeit, die wir machen, unterstützt uns bitte, sondern das, was ich mache, ist, dass wir uns anfangen zu identifizieren mit denen, die zu uns gehören, nämlich mit den Christen und mit ihrer Situation. So, das ist der zweite Teil, den ich dann machen werde, dass ich euch hineinnehmen werde, dass ihr hört und euch identifizieren könnt. Aber der erste Teil ist genau dieser Out-of-the-Box-Teil. Es ist nämlich so, ich bin lange Zeit ehrenamtlich pastoral tätig gewesen, habe viel, gerade als wir noch im westlichen Umland gewohnt haben, viel da, wie gesagt, ehrenamtlich gemacht, denn in Dresden, wo wir gelebt haben, ja, kann es gerne anmachen. Genau, sonst schlafen sie mir noch ein. Ich habe mich den Kindern immer vorgelesen zum Einschlafen und sonst schnarchen die hier irgendwann. Und jetzt bin ich weg, genau. Und da will ich euch mit hineinnehmen, dass in all den Jahren, wo ich pastoral tätig war, mein Glaube sich natürlich ganz normal entwickelt hat. Aber als ich anfing, und darum habe ich euch jedem dieses Heft gegeben, oder es liegt bei euch, als ich anfing, das zu lesen, wie es unseren Geschwistern geht, und daraus besteht aus der einen Hälfte des Heft, von dem, wo sie selbst erzählen, wo sie selbst ihre Geschichte erzählen, dass das mich verändert hat mit meinem Glauben. Weil weißt du, wenn du in einem bequemen, wie du schon sagtest, in einem bequemen Umfeld lebst, dann muss sich dein Glaube nicht erweisen. Darum schreibt ja auch die Bibel, freut euch, wenn ihr in Herausforderungen kommt. Die Bibel sagt Anfechtung, Test kommt. Weil dann entscheidet sich ja, was Glaube für dich wirklich ist. Weil dann entscheidet sich, okay, glaube ich das oder nicht? Und das ist das Gute an unserem Werk, dass wir nicht auf der Suche sind nach Leuten, die sagen, ja, wir unterstützen euch, sondern wir bringen euch unsere Geschwister nahe, auch deine Geschwister, damit du jetzt hier in Berlin wirklich gestärkt wirst, ermutigt wirst und wirklich deinen Glauben lebst in einer Qualität, die dir selbst gefällt. Und wie ist der Weg dahin? Das sage ich gleich am Anfang. Ich sage immer am Anfang gerne, was ich mache. Also ich will im zweiten Teil euch als Beter gewinnen und jetzt im ersten Teil will ich, dass ihr folgendes Gebet lernt. Ach Herr, lass mich so sein wie die und die oder der und der. Immer wenn du irgendwas liest oder jetzt von mir hörst, das beste Gebet, was du sprechen kannst, ist, lass mich so sein wie, und ich werde euch nachher Solina zeigen, dass du sagst, lass mich so einen Glauben haben wie Solina. Das ist das beste Gebet, was du machen kannst. Weil wenn du das betest, hört es Gott und er wird dein Herz verändern. Weil Glaube kann nur Gott in deinem Herzen erweitern, vertiefen, erneuern. Das ist ein Werk, was er tut, durch seinen Geist. Aber du musst dein Einverständnis geben. Darum fand ich so schön diese Bilder, die wir hatten, dass du sagst, jawohl, ich höre jetzt zu. Hört er zu? Wunderbar. Klasse. Pass auf, jetzt geht's los mit der Predigt. Es ist so, die Solina, die zeige ich euch dann im zweiten Teil, die sagt folgenden Satz und der hat mich so, und sie redet ganz schnell, ja, so wie ich manchmal, und der hat mich so mitgenommen. Sie sagt, weil sie in einer Verfolgungssituation ist, wo sie mit dem Tod bedroht werden, sagt sie, wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel, um dort mit Jesus zusammen zu sein. Und sie ist zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre Christ und hat nicht die richtigen Antworten in der Kinderstunde gelernt. Das kommt aus ihrem Herzen. Da kommt aus ihrem Herzen was heraus, dass sie bereit ist, Ungerechtigkeit bis zum Tod zu ertragen für Jesus, weil sie einen Blick hat hin zu Jesus. Und ich habe mich gefragt, woher kommt es? Wie kommt man zu so einem Glauben? Wie kommt man dazu, sowas zu sagen? Und ich habe zwei Gedanken, die entspringen aus einer Aussage von Jesus, die wir zu Ostern gefeiert haben, nämlich an dem Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde, ist er im Garten Gethsemane. Und das ist eine Situation, die wirklich sehr dramatisch für Jesus ist. Das war nicht so, dass er so zum Vater sagte, ach ja, nächsten Tag machen wir das Kreuz und dann geht es seinen Gang und wir machen die Rettung, machen das klar. Sondern wenn du dir das genau durchliest, was da steht, rein praktisch vorstellst, dann siehst du, wie Jesus mit Angst und Zittern und viel Furcht in diesem Abend ist und er sagt, betet für mich. Genau, hast du schon angeschlagen, ja? Gut, ein bisschen später. Also, hör, mach lieber, ich habe immer so eine... Ja, ist okay, kannst lassen. Also, nächstes Mal, dann warten wir noch. Ja, genau. Weil mein Gedanke noch nicht zu Ende ist. Und er sagt dann genau das. Und da habe ich mich gefragt, obwohl die Situation so dramatisch ist und die Freunde für ihn beten sollen, erkenne ich was Unglaubliches. Er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Und das erinnert mich so an Friederike. Wisst ihr, was sie gesagt hat, als sie immer klein war? Wenn Dinge kaputt waren, ein Klo zum Beispiel, dann hat sie immer gesagt, das muss papariert werden. Papa und reparieren als ein Wort. Papparieren. Und das ist genau wie Jesus ist. Er sagt, Vater oder Papa, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Lass dieses Kreuz weggehen. Das ist, was er sagt. Jesus hat nicht gesagt, ich schüttel das aus dem Ärmel. Sondern er hat gesagt, lass uns einen anderen Weg finden. Und ihr müsst überlegen, Jesus ist ja genau für den Augenblick auf die Erde gekommen. Und vielleicht fühlst du dich ganz genauso. Also ich fühle mich total abgeholt. Wie oft weiß ich genau, das ist ja das, wofür ich gemacht bin, aber ich habe Angst davor. Ich kann es nicht. Und genauso geht es ja unseren Geschwistern. Du glaubst und dann kommst du in eine Situation, wo Gewalt, wo Manipulation, alles Mögliche vor dir ist und du Angst hast. So, das ist ja genau das, was Jesus hier genauso hat. Und trotzdem sagt er dann, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und ich denke, das ist genau, was wir von Solina lernen können und was wir heute mitnehmen können. Wie komme ich dazu, zu tun, was Gott will, auch wenn ich große Angst habe? Und ich glaube, das passt auch ganz zu dem, was vor uns ist, jedenfalls, wenn wir das Zeugnis gehört haben. Wie kommt man dazu, seinen Nachbar anzureden? Und die sind ja nicht alle nett, ne? Also die Brandenburger bei uns, die können auch ganz anders sein. Aber wie kommt man dazu, das zu machen? Wie kommt Solina dazu, sowas zu sagen? Wie kommt Jesus dazu, sowas zu sagen? Wie kommt er dazu? Und ich habe nur zwei Gedanken und es gibt viel, viel mehr, aber die will ich euch mitgeben. Jetzt kannst du schalten, die nächste. Und das erste ist genau diese Antwort. Es ist genau die Antwort. Warum war Jesus bereit? Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir sehen also hier eine Klammer. Jesus, der wegen der vor ihm liegenden Freude, nämlich zur Rechten des Thrones Gottes, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Jesus sah etwas vor sich. Und das ist genau, was Solina sagt. Wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel. Sie hat einen Ort vor sich. Und wisst ihr, das ist eine Sache. Ich bin als Atheist groß geworden. Das heißt, du glaubst, du kommst von nichts und du gehst zu nichts. Da ist keine Kraft, keine Macht, kein Gott, kein Nichts, sondern du kommst von nichts und gehst zu nichts. Das ist ein Glaube, den wir ganz viel bei uns haben, ein schrecklicher Glaube, sowas Hoffnungsloses. Und ich habe mit 12 Jahren einen Film gesehen. Und in dem Film ging es um afrikanische Sklaven, die in Nordamerika auf den Baumwollfeldern gearbeitet haben. Und die mussten da schwere Arbeit machen und einer von denen wurde auch erschlagen von so einem Sklaventreiber. Und dann brachte die Familie und all die Freunde brachten ihn zu Grabe, aber nicht so mit der deutschen Begräbnismusik, sondern mit Gospelliedern. So, und wir kennen ja das, ne? Gospel, oh when the saints go marching in. Das sind ja fröhliche Lieder, das sind ja hoffnungsvolle Lieder. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt in meiner Situation als jemand, der glaubt, er kommt von nichts und geht zu nichts, dass ich dachte, wow, was sehen die, was ich nicht sehe? Und genau das ist, was Jesus sagt. Ich sehe, was vor mir ist, die Freude vor mir. Und darum müssen wir das haben und darum ist es so wichtig und für unsere Geschwister, von denen wir berichten, existenziell. Weil wenn du nicht siehst, was vor dir ist, wie willst du ertragen, indem du stehst. Das kannst du dann nicht. Aber wenn du siehst, wohin du gehst, wohin du gehörst, dann ist es möglich, das zu ertragen, indem du gerade bist. Egal wie die Situation ist. Weil dann siehst du etwas, dann siehst du die Realität, die noch nicht sichtbar ist, aber sichtbar werden wird. Und das ist etwas, wo wir Deutschen, ich sehe ja, sind noch viele andere da, aber wir Deutschen haben folgendes Problem. Vielleicht fühlst du dich da so ähnlich. Psalm 119, Vers 19 sagt, ich bin ein Gast auf Erden. Und wir Deutschen denken manchmal immer, nee, wir sind keine Gäste auf Erde, wir gehören hierher. Und wir bauen Häuser, die für die Ewigkeit stehen. Wir richten uns ein, als ob wir da ewig leben wollen. Ne? Also es ist so, in unserem Denken ist dieses Ewigkeitsdenken, dieses Todesdenken nicht da. Das gibt es in unserer Kultur nicht. Du siehst darum auch keine öffentlichen Aufbahrungen von Verstorbenen oder so. Wir schieben das ganz weit weg. Das ist nicht, das gehört, das wollen wir nicht. Aber weißt du, was Gäste machen? Gäste reisen an und wieder ab. Weil wenn Gäste nicht abreisen, sind es keine Gäste, sondern Kinder. Die bleiben. Na gut, irgendwann seid ihr auch ausgezogen. Rieke sofort am Anfang, die war kaum 18, da war die weg. Und richtig weit weg. Im Süden der Welt. Ganz, ganz unten. Südafrika. Richtig weit weg. Und wir haben manchmal diesen Blick nicht. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir den wieder sehen. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wisst ihr, Solina lebt in Umständen, wo sie sehr arm ist, wir hören es gleich, und eben verfolgt bis zum Tod. Also ihr wird der Tod angedroht, ihr Mann und ihr. Und sie könnte jetzt sagen, wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel. Punkt. Und das ist total legitim, weil Gott uns dieses Paradies verspricht. Es ist total legitim zu hoffen auf eine Ewigkeit, wo alles Leid ein Ende hat, jede Träne ein Ende hat, all die Dinge, mit denen du dich gerade rumplagst, wo das einfach vorbei ist, wo all das, was dich gerade selbst quält, beendet ist. Aber es macht sie nicht. Sie gibt sogar die Erklärung, warum sie in diese Ewigkeit gibt. Sie gibt eine Erklärung, warum sie in dieses Paradies will. Und im Übrigen, alle Religionen wollen in irgendein Paradies. Aber Solina bringt es auf den Punkt, dass es um mehr geht als ein Paradies. Sie sagt, wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel. Und jetzt kommt die Erklärung, um dort mit Jesus zusammen zu sein. Das heißt, sie erwartet dort jemanden, der ihr so lieb und teuer ist, dass sie deswegen bereit ist zu gehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir haben und den wir brauchen, den ich brauche. Und da kannst du die nächste Folie machen. Das ist nämlich genau der nächste Gedanke. Warum war Jesus bereit, das Kreuz zu ertragen? Die Liebe erträgt alles. Es ist die Liebe zum Vater. Jesus hat gesagt, Vater, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich will es nicht, aber ich mach's. So wie Abraham mit seinem Sohn. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht, aber ich mach's. Und das ist, was auch ihm zum Gehorsam wird. Philipper 2 sagt ja, aus Gehorsam war Jesus bereit, das Kreuz zu tragen. Aber der Gehorsam kommt ja nicht aus einem Sklavengehorsam, sondern aus einem Vertrauen zu Gott, aus einer Liebe zu Gott. Und darum ist mein Thema so oft, dass diese Liebe, die ich erlebe bei unseren Christen, dass die dich und mich verändern wird. Wenn wir anfangen, Gott zu erkennen, zu sehen, wie er ist, anfangen, ihn zu lieben, und ihr habt ja in den letzten Monaten so viel gehört, dann sind wir auch bereit, mit dieser Liebe Leid zu ertragen. Weil das ist, was Liebe macht. So, das könnt ihr Eltern mal heute Abend bereden mit den Kindern. Wo sind eure Kinder? Du bist die Große von Lotte, ne? Ja. Heute Abend kannst du gerne mal horchen von deiner Mama, was sie für dich so alles ertragen hat. Und ich kann dir sagen, so ein Kind zu bekommen, das ist keine einfache Sache. Ich war dreimal dabei, also ich will das nicht haben. Aber andersrum, kannst du ihr mal sagen, was du so erträgst an dieser, du bist glaube ich im Teenageralter, an dieser etwas komischen Mama, ne? Weil im Teenageralter werden die Eltern komisch. Du weißt auch nicht, was mit dem passiert, aber irgendwie verändern die sich. Aber wenn du Freunde hast oder einen Partner hast, dann sprich mal mit ihm, was du aus Liebe so erträgst. Und da gibt es so einige Dinge, die man so erträgt wegen dem anderen. Es ist bei uns so, Antje und mir, dass Antje wegen unserer Kinder dann anfing mit der gesunden Ernährung. Die sollten ja alle groß und stark werden, sind sie ja auch. Und es lag an der guten Ernährung, die sie dann anfing. Und jetzt sind sie ja alle ausgezogen und ich bin der Einzige, der jetzt die gute Ernährung noch isst. Ja? Ist ja keiner weiter da. So, ich muss die jetzt alleine essen, die gute Ernährung. Und da gibt es eine Sache bei uns morgens und das ist so ein Smoothie. Smoothie ist Neudeutsch und es bedeutet, du zerhackst eine Sache, du kriegst auch gesunde Ernährung, ja? Ja, ja, du kennst das, ja, ja, ja. Ja, irgendeiner ist immer bei, wenn ich davon erzähle. Und ich kriege jeden Morgen so Smoothie, du auch? Und Smoothie ist so zerhackt, so dass man es trinken kann. Aber da ist jetzt nicht so was Leckeres wie Mango und Joghurt, so Mango-Lassi. Nee. Früchte sind gar nicht so gut so viel und schon gar nicht zerhackt oder trinkbar, gar nicht. Lieber essen. Das ist gesunde Ernährung. Was du wirklich machen musst, ist Gemüse. Gemüse zerhacken, sodass du es trinken kannst. Und noch besser, grünes Gemüse. Wir haben ja jetzt eine Zeit, so jetzt hast du eine recht gute Auswahl, jetzt hast du so Salate und alles Mögliche, was grün ist. Aber wenn du in die Wintermonate kommst, dann bleibst du nur noch bei Kohl. Ja? Da hast du eine ungefähre Vorstellung, wie das schmeckt. Ja? Und jetzt frag mich mal, warum ich das trinke. Und ich kann dir sagen, es liegt nicht am Geschmack. Das ist es nicht. Ich kann glücklicherweise gut trinken, so das geht bei mir. Ich kann schlucken. Darum haben wir uns auf den Smoothie geeinigt. Ich glaube, du findest auch einen guten Weg mit der gesunden Ernährung. Alles gut, ja. Gut. Und das ist genau, was Liebe macht. Liebe erträgt. Liebe trägt Dinge. Liebe trägt etwas, was dir schwerfällt. Das ist, was Liebe macht. Und das ist, und ich finde das so beeindruckend bei Solina. Wisst ihr, das sind so Gedanken, wie oft lese ich hier so drüber oder höre all die Videos, wir haben auch einen tollen YouTube-Kanal, gibt es viele Sachen, wie oft geht man da so durch und fang mal an hinzuhören und dann so einen Satz zu hören. Und das hat mich wirklich erschüttert, weil ich gemerkt habe, ja, wie steht es denn mit meiner Liebe zu Jesus? Geht es mir ums Paradies oder geht es mir darum, Jesus zu sehen? Geht es mir darum, ein Ticket zu haben in die Ewigkeit oder geht es mir um die Person, die da auf mich wartet? Und das ist eine riesen Herausforderung für mich, wo ich mich frage, ja, wo stehe ich eigentlich? Und das ist, warum wir sie brauchen. Das ist, was wir versuchen zu verbinden, euch mit ihnen, weil wir von ihnen brauchen und jetzt kommt der zweite Teil, sie von uns Gebet brauchen. Und dafür haben wir diesen in der Mitte diesen Gebetskalender. So, wenn er da reinguckt, seht ihr ganz in der Mitte, haben wir für jeden Tag so einen Kalender. Ich kann es jetzt nicht hochheben, nur mit einer Hand. Genau. Der ist hier so in der Mitte drin. Und das ist, wenn du dich fragst, okay, was soll ich jetzt tun? Ich will nicht dein Geld. Ich will nichts anderes von dir. Aber was ich will, ist, dass du in Verbindung bist und bleibst und dass du anfängst zu beten zu Hause. Und Antje und ich machen das normalerweise, die letzte Woche haben wir es nicht gemacht, wir haben das Heft noch nicht auf den Platz gekriegt, zum Abendbrot immer. Wir reißen das raus und dann beten wir. Und weil ich natürlich bei Open Doors arbeite, habe ich für jeden Tag ein Anliegen. So, wir beten immer, jeden Tag, aber die letzte Woche haben wir es nicht gemacht. Aber jetzt liegt es wieder da, ne? Genau. Und dafür haben wir das da, dass du weißt, was du beten kannst. Und das Schöne ist, das ist wirklich sehr schön, auch wenn du nicht gewohnt bist zu beten, es ist wirklich sehr schön gemacht. Heute ist Midsommar. Da beten wir für Südostasien. Da hast du für drei Sätze sind es in dem Fall, eine konkrete Situation. Und wir beten für Windsor in Südostasien. Und dann haben wir das Gebetsanliegen, beten wir, dass Jesus die Herzen seiner Familienmitglieder vorbereitet und dass er Windsor und Konvertiten in ähnlicher Situation Weisheit schenkt. Und deswegen machen wir das. Wir wollen wirklich, dass jeder betet. Egal, ob du, wie du dich siehst als Christ, als ein Anfänger-Christ oder ein High-End-Christ oder was weiß ich. So, das ist für jeden, weil wir möchten, dass dieses Gebet nicht aufhört. Denn stell dir mal vor, in irgendeiner Situation deines Lebens, wo es dir nicht gut geht. Und das ist ja, was wir als Open Doors machen, wir versuchen, den Glauben zu bewahren von diesen Menschen. Dann brauchst du, dass jemand für dich betet. Weil wie soll Glauben bewahrt werden, wenn nicht durch jemanden, der betet und Gott antwortet. Und das finde ich das Erstaunlichste. Wir beten und Gott antwortet. Ich glaube, Gott wird dem David begegnen, weil Lot hat gebetet. Ich glaube an Gebet, weil das ist, was unser größtes Werkzeug ist als Open Doors. Wir glauben an Gebet. Wir beten und Gott antwortet. Und wir tun natürlich noch viele andere Dinge, aber die sind nicht die Hauptkraft, in die wir investieren. So, jetzt starten wir mit Bangladesch. Bangladesch, Land neben Indien. Wir sehen im Film, denn kurz noch, der geht nur 4 Minuten, sehen wir noch ein bisschen was zum Land. Kannst ruhig die nächste Seite machen. In dem Land sehen wir wenige Christen, nur 0,5 Hauptreligionen, Islam über 92%. Dann haben wir noch ein paar Hindus, so 6-8%. Ein Land, einfach nochmal, damit man weiß, wie man lebt. Das ist so ein bisschen wie Berlin. Halb so groß wie Deutschland, aber doppelt so viel Menschen. Also die vierfache Dichte an Menschen in dem Land. Das heißt, auch die Hauptstadt Dhaka ist eine der 10 größten Metropolen der Welt, einwohnermäßig. Sehr, sehr dicht besiedelt. Zum Islam nur noch kurz gesagt, weil wir hören das von Solina auch, Murat, wenn du im Islam bist, dann gehört es zur Tradition, aber auch zum Koran, zum Islam, dass du diese Religion nicht verlässt. Weil ansonsten ist es eine Schande für die Familie, eine Unehre, und es fällt auf dich selbst, auf dein eigenes Bemühen, Allah zu gefallen, zurück. Wenn einer in deiner Familie den Islam verlässt, dann ist es wie eine Mitschuld für dich als Familienmitglied. Einfach, dass ihr versteht, warum reagieren die so stark. Denn anders als wir kennen sie die vorauseilende Gnade nicht, wie Christus uns am Kreuz vergeben hat, jetzt schon hier im Leben, das gibt es bei ihnen nicht. Das gibt es erst am Ende ihres Lebens, wenn ihr Leben beurteilt wird, dürfen sie ins Paradies, ja, nein. Und darum wird viel mit Strafe gearbeitet, um zu zeigen, der Gesellschaft und ihrem Gott zu zeigen, wir stimmen mit dem nicht überein. Einfach so, das ist ganz grob gesagt. Das ist alles ein bisschen differenzierter, aber so, um ein grobes Verständnis zu haben. Und das Zweite, was wir haben, ist, Bangladesch ist ein wirklich armes Land. Und es liegt nicht daran, dass die Menschen faul sind. Eher im Gegenteil. Die arbeiten bis zu 12 Stunden, gerade in der Bekleidungsindustrie. Aber die Ausbeutung ist so groß, dass die Menschen, obwohl sie so viel arbeiten, nur den Lohn für eine Person zum Leben bekommen. Das heißt, du arbeitest 12 Stunden, 6 Tage die Woche, kriegst aber nur so viel Geld, dass es für dich als Person reicht. Weder für deine Frau noch für deine Kinder. Das bedeutet also, dass die Frauen arbeiten müssen, und es bedeutet auch, dass Kinder arbeiten müssen. Es ist so, dass Kinder im Alter von 4, 5, 6 Jahren anfangen zu arbeiten. Du bist ja auch schon so in dem Alter 4 bis 6, ne? Oder schon 7? 9, oh, entschuldige bitte, oh, das ist ja voll daneben gelegen. Weißt du, bei Mädchen oder Frauen darf man nicht zu viel sagen und bei Mädchen darf man nicht zu wenig sagen. Das ist immer nicht einfach, genau. Und genau das ist ein Riesenproblem. Das heißt also, sie müssen zur Arbeit gehen, anstatt in die Schule. Und das bedeutet, sie lernen nicht lesen und schreiben. Und das heißt also, die Ausbeutung geht weiter. Und jedes Mal, wenn wir in ein Land kommen oder in einem Land helfen wollen, dann machen wir Folgendes. Ganz gerne die nächste Situation. Dann machen wir Folgendes. Wir fragen unsere Partner vor Ort, die Arbeit machen. Das sind immer Einheimische, in dem Fall bangladesische Christen, die hier so ein Zentrum eingerichtet haben. Und wir haben sie gefragt, was können wir tun? So, ich bin da, dass sie anfangen zu beten, aber was können wir praktisch tun? Und sie haben gesagt, am besten ist, wir starten mit Lese- und Schreibkursen, weil wir dann nicht nur die Ausbeutung mindern können, sondern auch noch viel mehr. Denn weißt du, wenn du nicht lesen und schreiben kannst, dann wirst du nicht nur ausgebeutet, nicht nur geknechtet im Alltag, weil du einfach nicht lesen und schreiben kannst, sondern wie willst du die Wahrheit erkennen? Woher willst du wissen, was richtig und falsch ist, wenn du nicht nachlesen kannst? Wir alle wissen mit KI, man kann zwar lesen, aber wir können es auch nicht glauben. Ne? Also wir müssen da auch weiter recherchieren, aber wir können lesen. Wir können woanders nachschauen, andere Quellen suchen. Aber wie willst du Wahrheit finden, wenn man denkt jedes Mal, donnert, ja. Wie willst du die Wahrheit finden, wenn du nicht lesen kannst? Und so machen wir das. Das sind aus über 300 Orten Männer und Frauen, die das kostenlos anbieten. Und die Mehrzahl, die da kommen, sind Muslime. Natürlich ein paar Christen auch und auch Hindis, aber zum Großteil muslimisch geborene Menschen. Und dann, das bei einer Reise, die wir als Referent machen, denn am nächsten Tag ist das Bild entstanden, kannst weiterschalten, da ist, seht ihr, 200 Pastoren und die haben in ihren Orten Seminare. Und Solina erzählt jetzt gleich von diesem Seminar. In diesen Seminaren legen wir ihnen nämlich die Bibel auf den Tisch und sagen, so, jetzt könnt ihr lesen. Und ich will euch das am Hand von Murat, kannst du schalten, anhand von Murat erklären, was es bedeutet, wenn muslimisch geborene Menschen die Bibel auf den Tisch kriegen. Murat geht mit 20 Jahren zum Koranstudium, weil das für ihn gut ist. Das bedeutet, er kriegt bessere Arbeit, er ist besser gestellt, ist angesehen. Aber jetzt fängt er an, im Koran zu studieren und liest Dinge, die er in der Moschee nicht hört. Denn in den letzten Jahren, jetzt bald 30 Jahren, hat der Extremismus viel in den Moscheen bewirkt. Es wird nicht mehr alles gesprochen, gepredigt in den Moscheen, wie es früher war. Alles, oder andersrum, Murat fängt nämlich an zu lesen von Isa. Und Isa ist Jesus. Er ist ein Prophet, weil der Koran ist ein wilder Smoothie von Alten Testament, Neuen Testament und vielen anderen Schriften, die da zusammengehauen worden sind. Und Murat liest davon. Und Murat liest, eine Sure handelt davon, dass Isa das Wort ist. Und Murat weiß, wie jeder Muslim, wie jeder Jude, wie jeder Christ, das Wort symbolisiert die Schöpferkraft Gottes. Durch das Wort entsteht alles. So Murat liest, dass also Isa das Wort ist. Und er fragt sich, okay, dann muss Isa, Jesus, mehr als ein Prophet sein. Und er fängt an zu fragen, kriegt keine Antworten. Wie gesagt, das liegt sicher am Einfluss des Extremismus, der einfach mehr Schwarz-Weiß haben will, der keine Übereinstimmung mehr mit Judentum und Christentum haben will, der einfach gegen westliche Kultur gleich Christentum sein will. Und dann geht er zu einem dieser Seminare von dem Pastoren, kriegt eine Bibel und er fängt an zu studieren und lesen und er liest, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er kommt zu dem Schluss, das ist der Weg zu Gott. Das ist nicht nur der Weg in ein Paradies, sondern das ist der Weg zu Gott. Und das sind, was ernsthafte Muslime, die am Ende Christen werden, immer sagen. Sie sagen, wir haben nicht das Paradies gesucht, wir haben Gott gesucht. Und wenn ihr euch erinnert, das ist genau, was die Bibel sagt. Wer sucht, der findet. Und da geht es nicht um verlorenen Schlüssel, sondern um Gott. Wer Gott sucht, wird Gott finden. Das ist so. Das ist die Wahrheit. So, wenn Menschen auf der Suche nach Wahrheit sind, was ist die Wahrheit? Dann heißt es, sie sind auf dem Weg nach Jesus. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, er wird ein Nachfolger Jesu, lässt sich am nächsten Tag taufen und da fängt genau das an, was immer anfängt in der Apostelgeschichte, weltweit, auch in der DDR damals, da kam es auch, wenn du dich zu Jesus bekannt hast, kam sofort auch der Druck. So Antje durfte kein Abitur machen, durfte den Beruf nicht erlernen, den sie wollte. So das ist automatisch, weil Jesus zu folgen heißt immer, selbst in Verfolgung zu kommen. Das ist was Normales, was die meisten Menschen dieser Welt erleben und was wir darum hören müssen, damit du nicht überrascht wirst, wenn du in deinem Alltag, wenn du mal von Jesus erzählst, manchmal auch Reaktionen bekommst, die nicht so toll sind. Das ist normal. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat was mit Jesus zu tun, weil du bist ein Nachfolger Jesu. Jesus wird abgelehnt und Jesus in dir. Und so so ist es, dass am nächsten Morgen der älteste Bruder dasteht, nicht nur wegen der Familienehre, der ist auch ein radikalisierter Muslim, aber auch die Nachbarn, die Koranlehrer, Studenten, sie schleppen ihn auf dieses Gelände der Koranschule, wo auch die Moschee steht, und sie zerreißen seine Kleider, schlagen ihn mit Schuhen, bedrohen ihn mit Messer, und Murat merkt, wie alles eskaliert und erwartet das Schlimmste. Und genau an dem Augenblick ruft aber der Muezzin, der Gebetsrufer vom Turm, weil ja 5-mal am Tag gebetet wird. Und die müssen da natürlich hin, weil das sind ja genau die Leute, die das machen. Und sie lassen 2 Männer ab, die ihn bewachen, drücken ihn auf so eine Art Stuhl. Und Murat ist ein recht schmaler und kleiner Mann, auch noch mit einer Behinderung. Und die Männer, die stehen da rechts und links vor ihm. Und dann sagt er was total erstaunlich ist. Er sagt, es ist so, als ob ein Licht, eine unfassbare Kraft über mich kam. Ich stand auf und sagte, ihr könnt mich nicht länger festhalten, ich werde jetzt gehen. Und ich bin gegangen. Also der konnte nicht rennen, der konnte gerade mal so laufen und er ging. Und ihr müsst ja wissen, die beiden Männer wollten die nicht gehen lassen, weil die haben dann die Prügel bekommen. Gott hat also hier wirklich was, ein Wunder gemacht. Und das fasziniert mich so. Wisst ihr, ich war so lange Pastor und habe immer gesagt, oh Herr, schenk doch Wunder. Ich habe so viele Menschen, die mir anvertraut waren, in Situationen gewesen, wo ich gesagt habe, Herr, wir brauchen Wunder. Und habe Dinge nicht gesehen. Und, Und seitdem ich bei Open Doors bin und all die Geschichten lese und sehe und die Menschen vor Ort besuche und in Apostelgeschichte lese, stelle ich fest, okay, in all der Verfolgung, die wir weltweit haben, haben wir genauso das Wirken Gottes. Und davon sind all die Geschichten. Ihr werdet sehen, das sind nicht permanent irgendwelche total traurig machenden Geschichten, sondern so oft ist auch ein Wunder Gottes da drin. Und es geht mir nicht darum, dass es ein Happy End macht. Das haben wir nämlich mit Murat gefeiert. Ja, yeah, alles toll, du bist da rausgekommen und so stark. Und dann sagte er aber Folgendes. Ja, es ist aber so, dass mein Bruder mich 2 bis 3 Mal im Jahr richtig fürchterlich zusammenschlägt. Richtig krankenhausreif. Und in der Situation in Bangladesch ist es nicht einfach. Du kannst das Gesundheitssystem kaum bezahlen. Und dann wir natürlich, so wie man als westlicher Christ ist, als Deutscher, als Mann, sofort eine Lösung gesucht. Wie können wir das ändern? Und wo können wir dich woanders unterbringen? Und er sagte, nee, mein Bruder kommt nie zu mir. Der ist weit genug weg und der kommt nicht zu mir hin. Dann haben wir gesagt, aber wie denn dann? Der verhaut dich doch so schrecklich. Da sagt er, na, ich gehe doch hin. Da habe ich gesagt, Murat, warum gehst du denn zu deinem Bruder? Und dann sagte er das, was ich euch sagte. Er sagte, aber Gott liebt doch meinen Bruder und ich liebe meinen Bruder. Und dann stehst du da als westlicher Christ und denkst, okay, wie sieht's denn jetzt mit deiner Liebe? Nicht nur zu den Menschen aus, die Gott nicht kennen, sondern vielleicht sogar denen, die dir nahe sind und Gott nicht kennen. Und die dir Böses tun. Und es gibt so viele Geschichten in der muslimischen Welt, auch Nordafrika, wo junge Menschen, ich kann euch sagen, 20-Jährige, 18-Jährige, wo die wegen Christus ihre Familie verlassen. Und das, wisst ihr, das bedeutet alles. Familie ist alles. Wenn du aus so einem Hintergrund kommst, dann kennst du das ja vielleicht. Familie ist einfach alles. Du kannst nicht Familie verlassen. Familie verlassen bedeutet Leben aufgeben. Aber die Liebe zu Christus bringt sie dazu. Und wisst ihr, da werde ich echt beschämt. Und wisst ihr, es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, und genau das habe ich gemacht, ach Herr, lass mich so eine Liebe haben wie Murat. Das ist die beste Reaktion, die du machen kannst. Es geht nicht darum, dass du ein schlechtes Gewissen gehst. Darum geht es mir hier gar nicht. Ich will, dass du zu dem Punkt des Gebetes kommst, Herr, ich habe von Solina gehört, habe von Murat gehört, lass mich so sein. Lass mich so einen Glauben haben. Lass mich so eine Liebe haben. Das ist der Punkt, den ich dir mitgebe. Und ich kann dir versprechen, wie es mich verändert hat, wird es dich verändern. Dieses Gebet wird dich verändern. Es wird dich verändern. Die Geschichten zu lesen, wird dich verändern. Wenn du nicht einfach so sagst, sondern Herr, lass mich so sein wie sie. Das verändert dich. Darum brauchen wir einander. Darum braucht ihr ja einander als Life Church. Wie willst du durch dieses Leben kommen, wenn du mal einen Down hast? Wenn du mal nicht weiter weißt? Wenn du da auf deinem Klo sitzt, es zerbricht unter dir, was willst du ohne Lotte machen? Ich weiß es auch nicht. Wir brauchen einander. Versteht ihr den Punkt? Und darum brauchen wir sie und sie uns. Und das will ich euch jetzt zeigen. Der geht 4 Minuten. Und da sehen wir 2 Personen, einmal die Solina und schaut mal in ihr Gesicht. Ja? Und wie gesagt, sie war in keiner Kinderstunde, sie ist 1,5 Jahre Christ, sie kennt die richtigen Antworten nicht. So, unsere Kinder kennen die richtigen Antworten. Ihnen habe ich gesagt, ihr müsst euren Glauben selber finden. Wir haben euch einen guten Weg trainiert, aber ihr entscheidet weiter, welchen Weg ihr geht. Es ist ihre Entscheidung, nicht meine. Und dann sehen wir Pastor Abraham und mit ihm sind wir schon seit Jahrzehnten zusammen. Ein Mann, der selbst als muslimischer Hintergrund kommt, viel Verfolgung hat und jetzt umso mehr, wo er für Verfolgte da ist. Und danach sage ich nur noch 2 Sätze und dann bin ich fertig.
Bangladeshi people will come to Christ rapidly.
Viele Menschen in Bangladesch werden Jesus begegnen. Das möchte ich sehen. Ich möchte eine starke Gemeinde sehen hier vor Ort. Christen, die fest glauben, damit sich der Glaube an Jesus im ganzen Land ausbreiten kann. Denn zurzeit sind weniger als 1% der Bevölkerung Christen.
1971. Nach einem Krieg, in dem sich der Westen und Osten Pakistans bekämpften, wird der Osten zu einem eigenen Staat, Bangladesch. Schon während dieser Zeit haben sich die wenigen Christen im Land für das Gute eingesetzt. Viele Kirchen beherbergten Hindus, die von muslimischen Pakistanis verfolgt wurden, wie Abraham erzählt. Er ist ein Partner von Open Doors in Bangladesch.
So that's why many Christian areas.
Viele Christen öffneten ihre Türen, um andere in Sicherheit zu bringen. Ich habe Geschichten gehört, nach denen sie Kreuze aus Metall fertigten. Viele Hindus trugen diese Kreuze um ihren Hals, weil sie sonst getötet werden würden. Hindus waren damals die Feinde der pakistanischen Armee. Christen versorgten die Bedürftigen mit Lebensmitteln. Sie boten Unterkunft für diejenigen, die aufgrund der Situation aus ihrer Heimat flüchten mussten. So wurde vielen Menschen durch die christliche Gemeinschaft geholfen.
That way, many people they help by the Christian community.
Die Christen erhielten durch die Unabhängigkeit von Pakistan größere Freiheiten. Die Verfassung des Landes besagte, dass jeder das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit habe.
That time also.
Damals waren auch viele Christen Teil der Regierung. Deshalb konnten Bibeln ins Bengalische übersetzt werden. Auch für Muslime wurde die Bibel übersetzt. Auch viele Hindus lernten Jesus kennen und nahmen ihn als ihren Herrn und Retter an. Und langsam begannen auch einige Muslime, sich zu Jesus zu bekehren. Der Glaube an Jesus hat sich in ganz Bangladesch verbreitet.
Christianity was spreading all over the Bangladesh.
Doch 1988 wurde der Islam durch eine Verfassungsänderung zur offiziellen Religion von Bangladesch. Und damit nahm auch die Christenverfolgung zu.
Christen erfahren Druck durch ihr Umfeld, die Gesellschaft und auch von Seiten der Regierung, obwohl wir laut Verfassung Freiheit haben. Laut der Verfassung dürfen wir evangelisieren und unseren Glauben mit anderen teilen, aber in der Praxis ist es schwierig. Wenn jemand in eine christliche Familie geboren wird, ist es leicht, mit anderen Menschen zusammenleben zu können, solange man nicht von Jesus erzählt. Dann gibt es kein Problem. Sie können gute Beziehungen zu den Nachbarn haben, sie können gute Beziehungen zu den lokalen Behörden haben. Sie können Teil der Regierung werden. Aber sie bekommen Probleme, wenn sie anfangen, von Jesus zu erzählen.
Christen werden als Teil einer winzigen Minderheit ausgegrenzt. Und wenn sie muslimischer Herkunft sind, geraten sie schnell unter Druck durch islamisch-extremistische Gruppen oder die islamische Kultur in ihrer Nachbarschaft. Sie sind stark von Gewalt betroffen.
Solinas Mann wurde Christ. Sie wollte sich scheiden lassen, doch seine Liebe zu ihr stimmte sie um.
Er sagte mir, du kannst dich von mir scheiden lassen, aber ich werde Jesus niemals verlassen. Wir gingen zusammen zu einem Seminar. Und so lernte ich selber Jesus als meinen Herrn kennen. Als wir nach dem Seminar zurückkamen, sahen wir, dass jemand unser Haus niedergebrannt hatte. Selbst jetzt wird mein Mann noch verfolgt. Sie wollen ihn töten. Sein älterer Bruder und sein Neffe drohen ständig, ihn zu töten. Sie können uns verfolgen, aber niemand kann das heilige Wort Gottes aus unseren Herzen verdrängen. Wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel, um dort mit Jesus zusammen zu sein. Wir werden niemals zum Islam zurückkehren. Gott hat uns ausgewählt, in seinem Dienst zu stehen. Betet, dass wir im Glauben stark bleiben. Betet, dass wir Jesus bis in den Tod treu bleiben können.
Beten Sie bitte für die verfolgten Christen in Bangladesch, für einen immer stärker werdenden Glauben und bessere Lebensbedingungen für sie. Danken Sie Gott für Partner von Open Doors wie Abraham, die sich für verfolgte Christen einsetzen und sie unterstützen.
Wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen Gebete von Christen auf der ganzen Welt. Wir wollen sehen, wie die Kirche in diesem Land stärker wird. Dieses Land braucht dringend Gebete von allen Christen weltweit.
Wisst ihr, mich bewegt es schon, wenn eine junge Frau wie Solina sagt, betet, dass wir Jesus treu sind bis in den Tod. Dann geht es nicht darum, dass ich, wenn ich älter bin, das bete, sondern dann merke ich, einerseits ist da eine echte Gefahr für sie, aber andererseits auch so eine Liebe und Hingabe, wo ich sage, wow, ich brauche das wieder. Und wie soll ich mich dem verwehren für so ein Gebet? Wie soll ich mich verwehren, wenn einer von euch mir ein Gebetsanliegen gibt, umso mehr denn von denen in Bangladesch? Und wisst ihr, das Wunderbare an Gebet ist, das dürft ihr nie vergessen. Wir beten und Gott antwortet. Es gibt kein Gebet, was nicht gehört wird. Gott antwortet. Er antwortet nicht vielleicht so, wie du gebetet hast, aber er antwortet. Gott hebt alle Gebete, und man kann das theologisch bestimmt mal noch mehr vertiefen, alle Gebete auf. Kein Gebet, das sind diese in Offenbarung, diese Schalen, in denen die Gebete der Gläubigen ist. Es geht kein Gebet verloren, keins. Und du kannst bitten wie die Kinder. Ich sage immer, lasst uns doch so bitten wie die Kinder, einfach so frei raus. So, wenn du Kinder hast, dann so, ach Papa, schenk mir doch mal ein Auto. Haben sie noch nicht gemacht. Sie wissen, Papa hat nicht so viel Geld für ein Auto. Außerdem fährt ja nur einer, oder einer würde sich nur ein Auto wünschen, wenn überhaupt. Leo ist zu vernünftig, der sagte, kostet so viel. Aber wir können bitten, einfach gerade raus, verbieg dich doch nicht. Das, was in deinem Herzen ist, das bitte doch. So sollst du doch deinen Eltern gegenüber sein, dass du einfach raus sagen kannst, was in dir ist. Das ist doch, wie Kinder sein sollen. Wir sollen doch nicht die richtigen Antworten geben. Bitte hört auf, die richtigen Gebete zu sprechen, sondern betet, was hier drin ist. Ich werde jetzt mal ein echter Berliner, wa? Du musst einfach mal beten, was in deinem Herzen ist. Ey, hör auf mit all dem Quatsch, irgendein schicke Gebet draus zu machen. Sondern bete, was da in deinem Herzen ist. Und dann lass Gott antworten. Und ich kann dir versprechen, er wird antworten, und es wird besser, als du gebeten hast. Weil das ist, was die Bibel sagt. Gott wird uns mehr geben, als wir bitten und verstehen. Und darum können wir beten. Das machen wir jetzt auch gleich. Nur noch ein kurzer Hinweis. Wir schicken euch das Heft so zu, am besten, wenn ihr das heute hier macht, wenn ihr eure Postanschrift hier rauftragt, Telefonnummer brauche ich nicht unbedingt, und da hinten ist so eine Box, und die Box ist für diese Karten, da soll nichts anderes rein, da wo auch das Infomaterial ist. Dann schreib einfach das rauf, und wir schicken dir das kostenlos zu. Das bedeutet keine finanziellen Verpflichtungen, nichts. Das bedeutet, dass du dich bereit machst, den Geschwistern zur Seite zu stehen, von ihnen zu lernen und für sie beten. Das bedeutet es. So, du bist dran mit dem Beten, ne? Achso, nimmst du das? Du nimmst ein anderes? Oder? Weil es nass ist.
Ist okay. Passiert bei mir auch. Wir singen gleich zum Abschluss noch ein Lied, was, glaube ich, auch ganz dazu passt. Aber ich glaube, wir können jetzt beten. Wir können für Solina und für Murat und für Abraham beten, und wir können für die Christen in Bangladesch beten. Steht mal auf. Dass wir nicht im Sitzen machen, sondern aufstehen. Ich weiß nicht, was das in deinem Herzen gerade bewegt hat, was Dan erzählt hat, was bei dir angeschlagen ist, ob du dir vielleicht auch denkst, boah, ich könnte das nicht, ich könnte da nicht sein, ich wäre dann vielleicht kein Christ mehr. Vielleicht hast du so einen Gedanken gehabt. Vielleicht hast du gedacht, ich wäre dann jetzt erst recht einer von denen. Vielleicht bist du einfach nur Gott dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem wir einfach so hier uns versammeln können und nichts passiert. Das Schlimmste ist, dass vielleicht jemand auf der Arbeit komisch guckt, aber sonst das eigentlich keine Konsequenzen hat. Wenn du in die erste Gruppe gehörst und du dir denkst, mein Glaube würde da nicht bestehen, dann ist dein Gebet heute, Gott, schenk mir mehr Glauben. Jesus, ich möchte dich mehr kennenlernen, ich möchte mehr von dir. Das Gebet, was Solina auch gebetet hat, ich möchte dir nachfolgen bis in den Tod. Lass uns das beten für uns selber und für sie. Und wenn du denkst, jetzt erst recht, dann ist das auch dein Gebet. dann dürfen wir das auch vor Gott bringen. Lasst uns beten, da wo ihr gerade steht. Vielleicht ihr dürft laut oder leise beten. Wir haben das neulich schon mal gemacht. Fangt an zu beten, da wo ihr seid. Und ich schließe mit einem gemeinsamen Gebet ab. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir selber Worte dafür finden und dass wir uns jetzt auch entscheiden, uns mit da reinzustellen und mit diese Gebete zu sprechen. Jesus, du bist das Wort und du bist der Weg und du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und du hast es gesagt, keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich danke dir, dass diese Menschen, dass Solina und Abraham und Murat das erkennen durften und dass sie dich kennenlernen durften, dass sie dich kennen dürfen und dass du die Hoffnung bist für ihr Leben. Und ich bete genau diese Aufforderung, die sie gegeben hat. Ich bete, dass du ihnen Glauben schenkst, dass sie dir bis in den Tod nachfolgen. Und Gott, ich bete, dass diese Zeugnisse uns nicht kalt lassen, sondern dass sie uns berühren und dass sie unseren Glauben verändern. Dass genau das, was Daniel gesagt hat, dass das in uns etwas verändert. Dass das unseren Glauben prägt und unseren Glauben stärkt. Dass uns das zu anderen Christen macht. Weil wir dir mit einer anderen Überzeugung nachfolgen können. Und ich bete wirklich, dass wenn hier heute Morgen jemand steht und sagt, ich habe diesen Glauben nicht, Gott, und da ist gerade ein Herz geöffnet worden, das gesagt hat, ich möchte diesen Glauben haben, ich möchte dich so kennen, Jesus, dann bete ich, dass du ihm begegnest. Dass du was veränderst. Und ich bete, dass du unseren Glauben stärkst. Und dass wir hier in dieser Stadt und in diesem Kiez genauso Zeugnis sein können. Wir haben so oft Angst davor, was unsere Nachbarn denken oder unsere Freunde denken könnten oder der Arbeitskollege oder sonst irgendwas. Aber wir wollen uns nicht von dieser Angst beherrschen lassen. Ich möchte nicht aus Angst heraus Menschen nicht von dir erzählen, weil wer bin ich, dass ich ihnen die Botschaft von dir vorenthalte? Und deswegen bete ich, dass du uns mutig machst. Ich bete, dass du Ängste, die uns zurückhalten, durchbrichst. Dass Vorurteile, dass wir denken, das interessiert die sowieso nicht. Dass das alles weicht und dass wir deinen Impulsen und deinem Heiligen Geist nachfolgen. Mach uns mutig. Veränder unseren Glauben und unsere Herzen. Und wir danken dir, Jesus, dass es nicht darum geht, dass wir uns was verdienen, sondern dass du uns dieses Geschenk deiner Liebe schon gemacht hast. Und ich bete, dass diese Liebe und diese Gnade von dir in uns wirkt und uns antreibt, diese Liebe und diese Gnade zu anderen Menschen weiterzuleiten und weiterzugeben. In deinem Namen beten wir das, Jesus. Amen.